hören in anderen Worten den Podcast der MOVE GmbH, Ihrem Wegbegleiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören.
Hallo, herzlich willkommen zu einem besonderen Ereignis. Die zweite Staffel des Podcasts in anderen Worten beginnt. Es ist ein Podcast, wo wir uns mit den Besonderheiten von gesunder Arbeit auseinandersetzen. Und damit wir das nicht auf diesem üblichen hohen Fachniveau machen, wo man überhaupt nichts mehr für die Praxis ableiten kann, haben wir uns bei diesem etwas anderen Podcast-Format entschieden, verschiedenste Facetten aus angrenzenden Bereichen mal zu beleuchten. Und das machen wir mit Expertinnen und Experten, die wir sehr gerne in diesen Podcast einladen. Mein Name ist Bastian Schmidtbleicher. Ich bin sozusagen das Einzige, was gleich geblieben ist. Das Inventar hat sich geändert und wir versuchen auch noch präziser im Podcast zu werden. Ich wünsche ganz viel Spaß. Vor allen Dingen muss ich jetzt sagen, bisschen egoistisch mir, denn ich habe einen tollen Gast, eine Expertin im wahrsten Sinne des Wortes für die erste Folge der zweiten Staffel bei mir. Sabine Henschel ist uns zugeschaltet. Sabine Henschel ist HR-Consultant, Personalberaterin also, hat Schwerpunkte im Bereich Employer Branding, hat aber auch Erfahrung im Recruiting. Frau Henschel, ganz herzlich willkommen. Toll, dass Sie die Zeit finden, sich mit uns zu unterhalten. Würden Sie 2, 3 einleitende Worte zu sich sagen?
Sehr gerne. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Sabine Henschen, wie Sie schon gesagt haben. Ich bin Personalberaterin mit Schwerpunkt Employer Branding, Recruiting, Prozessoptimierung, vor allem in diesen Bereichen, Performance-Steigerung. Bin sehr viel als Interimsmanagerin tätig, auch global, also durchaus international. Begleite Unternehmen im digitalen Wandel und im Cultural Change.
Super, vielen lieben Dank erstmal. Sind schon direkt 2, 3 ganz interessante Sachen aufgetaucht. Wir sind ja alle in einem gewissen Maße in einem Beratungsumfeld auch tätig. Und ich habe schon gelernt, dass der Ruf der Berater unterschiedlich geworden ist in Unternehmen, vorsichtig ausgedrückt. Jetzt haben Sie gesagt, Sie machen auch Interimsmanagement, ist mir persönlich sehr sympathisch. Wir als MOVE übrigens auch entsprechendes Interimsmanagement. Und wir versuchen eben entsprechend nicht nur zu beraten, sondern dann auch das Beratende gemeinsam mit den Mitarbeitenden im Unternehmen auch umzusetzen. Heute haben wir einen Schwerpunkt, wo wir uns darüber unterhalten wollen, nämlich der Zusammenhang von gesunder Arbeit und Employer Branding. Und aus meiner eigenen Erfahrung im betrieblichen Gesundheitsmanagement muss ich sagen, wenn wir so ab 2006 bis sicherlich 2014, 15 ganz massiv über das Thema Krankenstand, Fehlzeiten etc. gesprochen haben, hat dann ein kultureller Wandel eingesetzt. Und es ging mehr und mehr ums Thema Arbeitgeberattraktivität. Der Fachkräftemangel wurde, ob schon er, glaube ich, lange da war, dann mal wirklich präsent und problematisch. Übrigens auch, mein Lieblingssatz, in Zeiten von Corona ist er das, glaube ich, nach wie vor. Und er ist persistierend da. Das wird von ganz vielen Unternehmen auch vollkommen fehl eingeschätzt. Also dieses Problem existiert weiterhin. Und es gibt ja streckenweise sogar volle Auftragsbücher für die Unternehmen, aber es gibt nicht die Menschen, die es abarbeiten können. Jetzt sind Sie sehr erfahren in diesem gesamten Bereich. Wenn Sie dann zum ersten Mal in ein Unternehmen reinkommen, wie schnell spüren Sie da die Kultur, die in diesem Unternehmen tickt? Also in meiner Welt ist Kultur und Arbeitgeberattraktivität eben ganz eng miteinander verknüpft. Und wenn Sie jetzt als Externe dort reinkommen, dann ist ja der erste Eindruck ganz oft etwas, was auch sehr zählt.
Ja, ja, definitiv. Ich glaube, das ist ungefähr zu vergleichen, wenn man einen Menschen zum ersten Mal trifft. Ja, man sagt ja immer, diese ersten paar Sekunden sind ausschlaggebend. Und im Unternehmen sind es vielleicht nicht unbedingt die ersten paar Sekunden, aber schon die ersten Momente. Und es fängt schon an, wie wird man am Empfang begrüßt, wie nett ist der Pförtner, ja, begrüßen einen die Leute, denen man am Flur begegnet, wie ist das Umfeld, ja, wie sind die Mitarbeiter angezogen, haben die Jeans und Turnschuhe an oder kommen die im Anzug und Krawatte, wie ist der Altersschnitt, lachen die miteinander, unterhalten die sich auch mal ein bisschen privat oder ist das alles so steif und so, also Ich hatte mal ein ganz interessantes Erlebnis. Umgekehrt hat mich ein Kandidat gefragt, den ich im Interview hatte. Der sagt dann so zum Ende des Interviews, als ich gefragt habe, ob er noch Fragen hat. Und dann sagt er, ja, also ihn würde noch interessieren, wie die Kuchenkultur im Unternehmen ist. Und dann habe ich die Frage erst überhaupt nicht verstanden. Und dann hat er eben gesagt, ja, also er hat so aus seinen Praktika, die er gemacht hat, immer die Erfahrung gemacht, dort, wo es viel Kuchen gibt in den Unternehmen, da ist auch die Stimmung gut. Und ich muss da ganz, ganz oft dran denken, das ist schon ein paar Jahre her. Und ich muss sagen, das stimmt tatsächlich, da müssen wir drauf achten. Also die Leute, ja, die einfach gerne essen, anscheinend ist wahrscheinlich so wirklich der Faktor, Essen verbindet. Aber das ist auch immer nett und gemütlich in den Unternehmen.
Das ist sehr spannend. Also direkt der Aufruf, mehr Wohlbefinden im Unternehmen durch Kuchen. Kann ich jetzt persönlich übrigens auch nur unterstützen, ich weiß, Gesundheitsmanagement, ich selber bin ja Sportwissenschaftler, aber ich mag trotzdem Kuchen. Ja? Man darf halt nur so viel Kuchen essen, wie man auch nachher wieder trainieren kann. Das ist die Faustformel. Ja, okay, super. Also es ist ja spannend, denn ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt wirklich genau spezifisch auf Arbeitgeberattraktivität, auf Arbeitgebermarke hin auch mal berät im Employer Branding zum Beispiel, was der ganze HR-Kontext ja irgendwo auch ein bisschen mit ist. Was ist denn dann so für Sie die Einstiegsfrage beim Beratungstermin? Also was haben Sie so eine Frage, die Sie grundsätzlich als allererstes mal stellen oder mit der Sie sehr viel schon erahnen können im ersten Schritt?
Sagen wir so, sehr häufig, also es gibt nicht die eine einzige Frage, die ich stelle, aber sehr häufig liegt das Problem, in Anführungszeichen, wenn man es so nennen kann, in allen Unternehmen eigentlich an der gleichen Stelle. Ja? Also häufig werde ich ja eben geholt, weil Recruiting oder Employer Branding, was für mich ja zusammengehört, nicht so optimal funktioniert oder neu aufgebaut wird oder restrukturiert werden soll oder einfach die Performance verbessert werden soll. Und in den meisten Fällen liegt das Problem wirklich an der gleichen Stelle. Und von dem her frage ich einfach immer, wie das denn aktuell abläuft, wie das so die Ist-Situation ist jetzt in groben Schritten. Und meistens kann ich dann relativ schnell da was draus lesen auch.
Mache ich trotzdem nochmal den Brückensprung auch zu Kultur? Ich habe öfters erlebt, dass sich ein Unternehmen erst zu einem etwas späteren Zeitpunkt angefangen hat zu öffnen. Also bis wirklich rauskam, so frei nach Fredmund Malik, worum geht es hier eigentlich wirklich, hat ein bisschen gedauert. Mag an meiner Fragetechnik liegen, ist aber auch so, dass es bestimmte Themen gibt, die ja irgendwie mit Fehlern oder nicht optimalen Prozessen etc. zu tun haben, die werden ja nicht gerne so direkt auf den Tisch gebracht. Und diese Kultur der Offenheit und Transparenz, da gibt es für mich eben auch einfach Unterschiede und tatsächlich ist meine Erfahrung, dass man die ein bisschen kategorisieren kann. Ich will es so rum erklären. Gesunde Arbeit sieht beispielsweise in kleinen und mittelständischen Unternehmen wirklich anders aus als in großen Unternehmen oder in Konzernen. Sie ähnelt sich in der Struktur, es gibt bestimmte Dinge, die gemacht werden müssen. Auch Sie haben gesagt, Sie machen eigentlich erstmal eine grobe Analyse, das gilt für uns gleichermaßen. Dort kommt dann auch schon oft das Thema Arbeitgeberattraktivität mit auf und dass das ein Problem ist. Aber bis man wirklich mal an des Pudels Kern gestoßen ist, wird es dann auch gerne mal ein bisschen schwer. Und ich habe eine Erfahrung gemacht, diese Transparenz fällt kleinen und mittelständischen Unternehmen, gerade bezugnehmend auf eine Zielgruppe wie den sogenannten Young Professionals, also vielleicht auch einem Lösungsteil des Fachkräftemangels, wenn man so möchte, bedeutend leichter. Wie ist da Ihre Erfahrung? Wer hat bessere Chancen bei dieser Generation, die jetzt quasi in die Unternehmen kommt, die Unternehmen ja auch sehr tiefgreifend verändert, aber eben diese Fachkräftestellen auch ersetzen soll und muss in Zukunft?
Ich muss sagen, ich finde, es sind nach wie vor die großen Unternehmen, ja, weil die Young Professionals, die wollen einfach irgendwie einen starken Brand in ihrem CV haben, die wollen Entwicklungsmöglichkeiten, die wollen Also mir tut es immer sehr leid, dass die kleinen Unternehmen oder vor allem so Start-ups, dass sich die wahnsinnig abstrampeln müssen, tatsächlich um wirklich die guten Leute an Bord zu bekommen. Weil manchmal haben die wirklich tolle Philosophien und tolle Ideen und tolle Produkte auch. Und die überlegen sich wahnsinnig viel, um die Leute zu überzeugen und zu motivieren und an Bord zu bekommen. Und irgendwie werden sie aber leider Gottes immer noch so von den Großen ein bisschen abgehängt, muss man tatsächlich so sagen, weil sie einfach finanzkräftiger sind sehr häufig. Und ich hatte gerade vor kurzem so ein sehr nettes Beispiel von einem kleinen Unternehmen hier in München. Die sind, ich glaube, 10, 15 Leute. Ja, die haben sich extra so eine Feel-Good-Managerin eingestellt. Und die macht wirklich alles. Die macht denen morgens Frühstück und die geht für die Mitarbeiter auf die Post. Und die kauft ihnen sogar neue Klamotten, gerade für die Jungs, ja, die manchmal so Shopping-Muffel sind. Die geht für die einkaufen, bestellt ihnen Klamotten zur Probe, zum Anprobieren, und also die lassen sich wirklich tolle Dinge einfallen, und trotzdem ist es nach wie vor sehr, sehr schwierig für die kleineren Unternehmen.
Ja, also ich glaube, dass es ist ja ein großer Fehler in dieser Einschätzung Generation Z und alles, was noch folgen wird, aufgetreten. Ich weiß noch, da ging es darum, nein, da muss mehr geflügeltes Wort Purpose rein, also mehr Sinnhaftigkeit und so weiter und so fort. Wir haben viele der Generation Z hier als eigene Mitarbeitende. Wir sind jetzt also weit weg von groß, aber immerhin mit 70 Festangestellten sicherlich der größte in unserem bescheidenen Bereich gesunde Arbeit. Und also was wir festgestellt haben, war, Geld ist einfach eine Voraussetzung. Also es ist so, dass es nicht mehr diskutabel, dass man adäquat entlohnt wird. Und Purpose ist und Sinnhaftigkeit ist quasi der Entscheidungspunkt, ob ich jetzt wirklich zu diesem Unternehmen gehe oder nicht. Ich bin aber nicht bereit, andere Abschläge noch weiter sozusagen hinzunehmen. Und das ist sehr spannend, weil man ja da ganz oft so einen Reflexionsprozess auch mal ansetzen muss. Denn was sich gerade bei Jüngeren oder vielleicht auch bei, wollen wir sie mal Fachkräfte-Nachfolgern, immer wieder zeigt, die können ja noch gar keine tiefgreifende Berufserfahrung haben, oftmals. Und dann muss man auch manchmal erstmal diesen ganzen Schirm aufmachen, hey, welche Möglichkeiten hast du hier eigentlich und wie ist das im Abgleich zu anderen Unternehmen? Weil woher wollen sie diese Erfahrung haben? Und ihr Beispiel mit der Feelgood-Managerin, das ist ja schon Service, der geht ja Richtung Hotel, ja. Und gut, das kann man jetzt toll finden oder sagen, wow, das ist aber auch echt weit aus dem Fenster gehängt. Ja, nichtsdestotrotz, was glauben Sie, wie ist da auch ein Beitrag von gesunder Arbeit? Und das meint natürlich auch eine gesunde Unternehmenskultur, das meint aber auch darüber zu sprechen, dass man sich um die Gesundheit der Mitarbeitenden sorgt. Gibt es da einen Beitrag aus Ihrer Sicht auf das Employer Branding?
Ja, ganz klar, ganz klar. Also vielleicht muss man mal weiter vorne anfangen. Also dieses betriebliche Gesundheitswesen, wie man das früher so genannt hat.
Alles gut.
Wo es diesen klassischen Werksarzt oder Betriebsarzt gab, der halt mal die neuen Mitarbeiter untersucht hat oder irgend sowas. Das ist es ja heute nicht mehr. Heute versteht man ja unter diesem Corporate Health, das ist mehr so ein gesamthaftes Wohlfühlen. Also auch noch nicht mal dieses Sportangebot und das eigene Fitnessstudio und die Yogastunden in der Pause und die Laufgruppen. Nee, das ist so ein vollumfängliches Paket. Also das geht natürlich über das körperliche Wohlbefinden, aber auch den Kopf und die Seele und den Geist, ja. Also die Mitarbeiter müssen sich einfach wohlfühlen und die müssen Spaß haben an der Arbeit, die müssen gerne zur Arbeit gehen. Das fängt auch zum Teil bei so Dingen an wie der Bauphysiologie, ja, des Unternehmensgebäudes, ja, wenn das alles einfach Materialien sind, die eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. Natürlich auch das Design, die Architektur, und ich habe ich war in Unternehmen, die haben sich da wirklich mittlerweile ganz tolle Dinge auch einfallen lassen. Sei es jetzt irgendwelche Meeting-Ecken oder Kreativräume oder Meeting-Areas auf der Dachterrasse oder im Garten oder... Und man trifft sich, also das wird dann auch zum Teil wirklich gelebt, man trifft sich da oder auf irgendeiner Hollywood-Schaukel oder sonst irgendwas. Man trifft sich da mit einem Kaffee, man hat da Meetings und deswegen wird ja trotzdem gearbeitet und ist da trotzdem eine Produktivität dahinter. Aber das ist einfach ein anderes Arbeiten und ich habe selbst an mir gemerkt, es entschleunigt so ein bisschen einfach diese angenehmere Atmosphäre, das Umfeld. Oder Kantine ist zum Beispiel so ein ganz klassischer Faktor.
Ganz großes Thema.
Ganz großes Thema, ja. Also ich erinnere mich, als ich so in meinem Berufseinstieg, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, da gab es so diese Werkskantinen, ja, da wo an manchen Tagen tatsächlich eigentlich nur der Senf geschmeckt hat. Ja, auch das wandelt sich, ja, auch da legt man jetzt Wert, dass es vielleicht, gut, Salatbuffets, sie sind jetzt auch schon zum Standard geworden, aber auch, dass es vegane Kost oder vegetarische Menüs gibt oder dass es einfach irgendwie auch eine Nachhaltigkeit hat oder aus der Region kommt und ja, dass es einfach die Möglichkeit gibt. Oftmals hat man ja Lagen der Unternehmen, wo es einfach wenig Alternativen gibt in der Mittagspause. Und wo man sich in der Kantine verpflegen muss, mehr oder minder, und einfach das auch die Möglichkeit gibt, sich gesund zu ernähren.
Richtig, also vieles, von dem Sie da sprechen, das ist schön, das freut mich auch sehr, dass Sie das so sagen, weil Sie haben ja zwei Aussagen, die sind viele sehr wertvolle, finde ich, gerade Beispiele gebracht, die auch tatsächlich auf die Wahrnehmung des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin einen Einfluss nehmen, aber eben relativ unterbewusst. Wir reden bei solchen Sachen im Kontext gesunder Arbeit von eigentlich organisationaler Gesundheitsförderung oder aber auch Organisationsentwicklung im wahrsten Sinne des Wortes unter diesem Label gesunde Arbeit. Und das meint wirklich, man versucht, eine komplette Umwelt für Arbeitnehmende zu schaffen, in der sie leben. Und Umwelt würden jetzt ja viele irgendwie verstehen mit hier Regen, Sonne, Schnee und keine Ahnung was. Das ist nicht gemeint, sondern es geht um dieses Lebensumfeld. Vielleicht sogar, wenn man das ein bisschen auf die Spitze treibt, um einen richtig gehenden Lifestyle, den man anbietet. Also dass in diesem Lifestyle gelebt werden darf. Und wichtig ist aber auch dürfen, nicht müssen. Ja?
Das wollte ich gerade sagen. Ja, das muss natürlich authentisch sein.
Genau.
Und in der Regel, ich habe gemerkt, es funktioniert nur, wenn es von oben herab geprägt wird. Ja, wenn also gerade auch so diese Dudes-Kultur, wenn die wirklich auch von oben schon kommt. Ich meine, in so älteren Unternehmen oder gerade so die älteren Kollegen, manche sitzen ja da wirklich 45 oder 40 Jahre zu zweit im gleichen Büro und sitzen sich immer noch. Ja, die ziehen das konsequent bis zum Ende durch, ja, bis zur Rente. Und das hat sich halt alles, glaube ich, ein bisschen verändert. Bei der jungen Generation, da geht es mehr in, die wollen mehr immaterielle Werte, die wollen sich wohlfühlen. Und eine meiner ganz häufigen Fragen, die ich im Interview immer stelle, ist es, was muss denn für Sie oder für dich der perfekte Job ausmachen? Was ist das Wichtigste im Job? Was sind die Faktoren, die du brauchst, um dich wohlzufühlen oder glücklich zu sein? Und da kommt eigentlich, ich glaube, zu 99% die Antwort, ich muss mich wohlfühlen. Also das Umfeld muss stimmen, das Klima, die Atmosphäre vom Team und vom Unternehmen insgesamt muss passen. Also das... Also auch für mich ist auch das ein Faktor von Corporate Health. Ja? Das ist, wenn man sich wohlfühlt, wenn man gemeinsam lacht, also nicht übereinander lacht, sondern miteinander lacht, ist es ja ein Wohlfühlfaktor und der trägt einfach dazu bei.
Also ganz, ganz toll, damit übrigens meine weitergehende Frage beantwortet, Frau Henschel, super gut. Nämlich, was glauben Sie, was für Young Professionals im Arbeitsalltag oder für den Arbeitgeber besonders wichtig ist? Und ich glaube, es ist dieses Wohlfühlen, aber nicht auf so eine rausexerzierte Art, also hier Wellbeing-Begriff, ja, wir machen noch Massagen und sonst irgendwelche Spielchen, ja, das nicht, die wollen ja schon auch ernst genommen werden, aber ich schaffe ein Klima, in dem man sich wohlfühlen kann, ein Lifestyle im wahrsten Sinne des Wortes, das ist sehr spannend und da auch ganz ehrlich mein Tipp und ich würde mich freuen, wenn Sie das vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Ich glaube, es beginnt echt bei einer Art ganz transparenter, vielleicht auch unangenehmer Statusanalyse. Und da muss ich wirklich mal durch alle Formen und Faktoren durchgehen. Also, welche Strukturen habe ich eigentlich im Unternehmen? Passt eigentlich meine Unternehmensstrategie zu dem Ziel, so einen Lifestyle zu erfassen? Wie sind denn meine Arbeitsprozesse, Arbeitsabläufe geregelt? Ganz wichtig, welche Zielgruppen adressiere ich eigentlich im Unternehmen und habe ich überhaupt im Unternehmen? Sich auch mal darüber bewusst zu werden und vielleicht nicht nur nach Berufen zu unterteilen, sondern auch mal nach Lebensphasen, nach vorhandenen Einschränkungen und so weiter und so fort. Das Ganze auch mal, damit ich es wirklich steuern kann, das heißt Management. Ja? Employer Branding ist ein Managementprozess. Gesunde Arbeit gehört mit in den Managementprozess aufgenommen. Ich brauche Kennzahlen und zwar irgendwann auch betriebswirtschaftlich nachweisbare Kennzahlen. Und daraus entsteht dann für mich ein ganzheitliches, ein nachhaltiges System, dieser Lebensstil, den ich anbiete sozusagen. Und in dem kann ich dann auch entsprechend als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer leben. Und da wäre es für mich einfach spannend, unter diesen 5 Punkten, also Strategie, Prozesse, Zielgruppen, Kennzahlen und System im Ganzen, was würden Sie sagen, was gehört da mit einem Fokus auf Employer Branding mit dazu? Also beginnt es bei Strategie und Kultur? Oder sagen Sie, nein, eigentlich müsste man viel spezifischer mit Zielgruppen arbeiten, zum Beispiel?
Ja gut, Sie haben natürlich immer ein bisschen unterschiedliche Altersstrukturen und so weiter im Unternehmen, aber Sie werden nie alle unter einen Hut kriegen und egal wie viel Sie machen oder wie toll Sie es meinen, irgendeiner ist immer unzufrieden. Ja, das ist, glaube ich, wie in der Politik, man kann es nie allen recht machen, vor allem je größer das Unternehmen wird. Aber ich merke gerade bei den Young Professionals, die wollen, dass für die, also das Unternehmen oder das Arbeitsumfeld immer mehr so zur Familie wird. Ja, das hat einen ganz anderen Stellenwert, als das früher vielleicht hatte. Früher sind also unsere Eltern wahrscheinlich, die sind zur Arbeit gegangen, halt, um Geld zu verdienen. Aber das hat sich sehr stark geändert. Die Jungen, die wollen einfach auch überzeugt werden, die wollen begeistert werden und die wollen auch so eine, also ich merke auch, dass so dieser Führungsstil zum Brand wird, die wollen, also gucken wir uns mal Leute an wie Mark Zuckerberg, der einfach in Jeans und Turnschuhen hinkommt, also diese alte Führungsgeneration, die stirbt ja immer mehr aus, wo die Chefs da mit ihrem Chauffeur, die etwas Übergewichtigen mit der Zigarette da im Büro sitzen und so weiter, das stirbt ja immer mehr aus und das spiegelt sich eben auch in der Kultur wieder und auch in dem Gesundheitsthema wieder. Ja, die wollen begeistert werden, die wollen überzeugt werden, die wollen so eine Vorbildfunktion haben und für mich ist auch irgendwo ein bisschen immer, also körperliche oder seelische Fitness schon auch gleichzusetzen, ein bisschen mit Leistungsfähigkeit. Ich finde nur, wenn ich insgesamt fit bin, kann ich auch einen guten Job machen oder wenn ich hinter dem Unternehmen stehe und mich dort wohlfühle. Und ja, die Mitarbeiter werden ja automatisch auch zu den Markenbotschaftern.
Also das ist genau richtig, super Stichwort auch Markenbotschafter, ja. Finde ich sehr gut. Vielleicht so 2 Sätze noch zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Ich habe da so ein paar Praxisbeispiele. Also das eine ist, mir hat mal ein Vorstandsvorsitzender, großes Unternehmen, 21.000 Mitarbeiter, gesagt, wissen Sie, Herr Schmidt-Bleicher, ich habe hier angefangen und da war die Welt noch anders. Da gab es Schwarz-Weiß-Fernsehen und da war auch eben alles anders. Aber wissen Sie, ich bin total froh, dass es kein Schwarz-Weiß-Fernsehen mehr gibt. Das ist mir irgendwann bewusst geworden. Und dann hat der was, also wirklich, der war perfekt darin, Dinge erlebbar zu machen. Und es ging dann darum, wie kriegen wir denn jetzt die Mitarbeiter fürs Thema Gesundheit sensibilisiert und wie kriegen wir sie auch animiert im Rahmen dessen, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt wirklich als allererstes mal ganz grundsätzlich eine möglichst hohe Teilnehmerzahl erreichen. Und dann denkt man über intrinsische Motivationstechniken nach, die bringt man natürlich auch, da ist Kommunikation dabei. Da kommt ganz oft übrigens Recruiting und Employer Branding als Abteilung mit ins Spiel, weil die auch irgendwie Ansprachestrategien kennen. Aber man setzt auch was Extrinsisches. Und dann ging es so, ja, und Geld und Sportsachen verschenken und sonst irgendwas. Und ich sage, boah, nee, also das ist ein alter Hut. Können wir nicht mal wirklich was Cooles machen? Und dann hatte der eine geile Idee und dann hat gesagt, alles klar, also mein Vorstandsparkplatz, der wird sowieso in Zukunft durch ein E-Bike ersetzt. Und deswegen, ich muss auch einfach nicht neben dem Haupteingang parken. Ich mache das ganz anders. Ich verlose meinen Parkplatz. Und man konnte immer für eine Woche den Parkplatz des Vorstandsvorsitzenden gewinnen, wenn man teilgenommen hat. Und also das fand ich eine so geile Idee. Und das hat richtig Schlagzeile im Unternehmen gemacht. Ja? Und der, also das fand ich einfach total klasse. Und dadurch hat er eigentlich auch so ein bisschen was untermauert. Er hat einen anderen Zugang bekommen nochmal zu den Mitarbeitenden und hat dann auch zu Recht gesagt, ich kann nur von Leuten erwarten, dass sie leistungsfähig sind, wenn ich ihnen auch anbiete, ihre Leistungsfähigkeit zu fördern. Und damit hat er eigentlich dieses Lifestyle-Prinzip übersetzt und hat uns dann mit dem Thema gesunde Arbeit, und das hatten Sie gerade so schön gesagt, das ist nur ein Teil davon, das stimmt, super eingesetzt, weil er gesagt hat, für mich sind sie ein Instrument, um meine HR-Strategie zu erreichen. Und zwar nicht alleine, sie sind ein Werkzeug von vielen und sie müssen bitte ihren Beitrag dazu leisten. Genauso wie das Employer Branding machen muss und so weiter und so fort. Und das fand ich total spannend. Und dann komme ich auf den Punkt, wo sie gesagt haben, Markenbotschafter, was wir erleben, wir betreuen rund 18.000 Auszubildende in Deutschland. Und wenn ich es mal auf jetzt besonders kritische Bereiche wie die Pflege zum Beispiel gerade ziehe, dann sind das die Nachwuchsfachkräfte und die werden gebraucht. Die schaffen es tatsächlich, Kolleginnen und Kollegen zu animieren, in das Unternehmen zu kommen, indem sie darüber berichten, dass hier nicht nur das Unternehmen im Bereich Gesundheit tätig ist, sondern dass auch an ihre Gesundheit gedacht wird. Und da werden, glaube ich, Markenbotschafter, die sind auch fürs Recruiting wirklich wertvoll letzten Endes, weil die auch in den sozialen Medien interagieren. Deswegen, also ist das die Richtung, die Sie meinen? Man gibt
ja, das geht ganz genau in diese Richtung. Also wenn die Mitarbeiter einfach gern da sind und euphorisch sind und hinter dem Unternehmen stehen, dann und wenn das eben wirklich gelebt wird und nicht irgendwie so aufoktroyiert wird, dann sind die von alleine Markenbotschafter. Und ich habe es in einem Unternehmen zum Beispiel erlebt, da hat sich so eine Gruppe gefunden, die haben sich für so einen Matran angemeldet. Ja, also diese Xletics oder Muddy Angel, wie auch immer die heißen. Und natürlich werden sie da nie das ganze Unternehmen motivieren können, weil einfach das nicht jedermanns Ding ist. Aber da hat sich so eine Gruppe gefunden irgendwie von 15 Leuten. Die haben da zusammen trainiert, die haben sich da vorbereitet. Und es war schon wahnsinnig witzig, einfach die auszuwählen, was sie da anziehen oder wie sie sich da kostümieren. Und dann war dem der Lauf selber und da gab es dann ganz witzige Fotos und die haben also Tage und Wochen lang von diesem Run erzählt und haben dann die Bilder natürlich auch durch Social Media da gejagt. Und das sind so Dinge, die verbinden, gerade so extreme Beispiele jetzt, ja, die erzählen, die werden da wahrscheinlich 5 Jahre noch erzählen, wenn sie sich wieder treffen, und die waren auch aus unterschiedlichen Abteilungen und das schweißt zusammen, das sind, ich finde mal, wenn man mal gemeinsam gelacht hat, das ist eine ganz andere Verbindung, als wie wenn, ja, wenn sie da irgendwie so als Team zusammengestellt werden, so künstlich, und das fand ich eine ganz tolle Idee. Und ich finde einfach, Unternehmen müssen das zum einen zulassen, wahrscheinlich aber auch fördern, oder müssen sie vielleicht auch erstmal damit beschäftigen, was wollen denn die Mitarbeiter? Also ich finde es schade, dass nicht mehr Unternehmen eigentlich Befragungen machen. Oft haben ja die eigenen Mitarbeiter tolle Ideen. Das muss nicht immer jetzt HR oder Employer Branding oder wer auch immer machen. manchmal kommen ja die Ideen von ganz alleine oder die sind so ganz nah und keiner sieht sie einfach.
Ja, das ist tatsächlich was, was man aus einem ganz anderen Kontext nehmen kann, was ich aber sehr gerne auch also in Beratungen, aber auch im Umsetzen von Projekten sage und wir auch als Move machen. Wir versuchen, Betroffene zu Beteiligten zu machen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und für alle, die da draußen jetzt gerade zuhören, Stichwort Befragung, da wird ja immer gleich also lauthals aufgejault, ja, oh Gott, und so viel Arbeit und müssen wir mit dem Betriebsrat abstimmen und so weiter und so fort. Ich muss fairerweise sagen, es gibt ja wenig Dinge, die Politik gut macht, aber eines ist clever. Und das ist nämlich, wie erstellen Sie eigentlich Ihre Prognosen, ob Sie gewählt werden oder nicht? Und das lässt mich immer wieder wundern, wie wenig Unternehmen, egal welcher Größe, diese Methodik einsetzen. Es ist die berühmte Sonntagsfrage, wenn heute Bundestagswahl wäre, wen würden Sie wählen? Und das ist eine Panelgruppe, die da befragt wird. Und dieses Panel einfach grundsätzlich im Unternehmen zu führen und auch grundsätzlich Panelbefragungen zu machen und nicht einmal im Jahr ein Foto mit einer MAB oder dergleichen, das ist schon ein Punkt, wo ich mir denke, wow, da müssten und könnten wir alle viel professioneller werden. Das gilt für Gesundheit wahrscheinlich genauso wie für Employer Branding, ja, weil es ja auch eng mit anderen Themen zusammenhängt. Also Corporate Social Responsibility hat einen enormen Einfluss in meinen Augen auf Employer Branding. Also wie engagiert sich ein Unternehmen denn in der Gesellschaft, in der es lebt? Ja, erkennt es die gesellschaftlichen Probleme, antwortet es darauf oder wie positioniert es sich und sagt, na, daran nehmen wir nicht teil. Es gibt ja auch eine Zielgruppe dafür. Also sehr spannend. Ich kann konstatieren, es gibt eine enge Verbindung zwischen den Möglichkeiten, die gesunde Arbeit schafft, abgeleitet darauf, was das dann Gesamtergebnis, die Gesamtintervention im Bereich Employer Branding und daraus folgend ja auch Recruiting letzten Endes ist. Und ich stelle auch fest, es macht großen Sinn, egal welchen Schwerpunkt ich gerade setze, also Gesundheit im Unternehmen aufzubauen oder mein Recruiting und Employer Branding gerade zu verbessern, dass man sich da miteinander verknüpft und dass man die Ziele, die man hat, miteinander synchronisiert. Denn dann kommt auch mehr raus und so entsteht Stück für Stück diese Umwelt, von der wir gerade gesprochen haben. Jetzt sind wir leider, es geht so schnell, schon Richtung Ende unterwegs. Sie wollte aber gerade noch was sagen, Entschuldigung.
Nee, ich wollte nur kurz hinzufügen, ich finde es so schade, dass Unternehmen nicht mehr mal links oder mal rechts denken und auch neue Dinge zulassen, auch mal neue Wege gehen. Und ich finde immer, ein Unternehmen braucht genauso wie ein Mensch eine Persönlichkeit und so eine Duftmarke, die sie auch auslegt für Bewerber von außen, ja, die müssen sich ja an irgendwas orientieren, ob das Unternehmen zu ihnen passt oder nicht. Und von dem her, glaube ich, ist ganz wichtig, da einfach auch einen Eigencharakter zu entwickeln und vielleicht auch mal was auszuprobieren. Mein Gott, ich finde es völlig legitim, dass auch mal Dinge floppen, dass sie mal nicht so perfekt sind, dass man sagt, naja, okay, brauchen wir nicht mehr wieder. Andere dafür umso mehr erfolgreich sind. Also das ist völlig legitim.
Bin ich total bei Ihnen, kann ich auch nur einen Appell gerade in die C-Levels Deutschlands schicken. Die erste Aufgabe der Geschäftsführung oder auch des Vorstandes ist ja die berühmt-berüchtigte Risikoabwehr. Und ich würde jetzt immer sagen, also eigentlich wäre jetzt der Zeitpunkt, auch bezugnehmend auf die epidemische Krise, die wir hier schlichtweg haben, und übrigens zwei andere Krisen, die schon viel früher angefangen haben und viel tiefergehend laufen, jetzt mal nur im Personalbereich bezogen, gibt noch andere, aber also Fachkräftemangel bearbeiten, Demografie und demografischer Wandel, ja, das sind Krisen, die werden Corona ziemlich sicher überdauern. Raus aus der Risikoabwehr hin zur Möglichkeitensuche muss eigentlich der Appell sein letzten Endes. Dinge ausprobieren, auch mal auf die Nase fallen, Krönchen wieder richten und dann weitermachen, ist, glaube ich, in dem Fall jetzt der richtige Weg. Nichtsdestotrotz, auch mit Blick auf, oder ja doch mit Blick auf unsere Zuhörenden, jetzt sind Sie ja eine wirklich ausgewiesene Expertin im Bereich Employer Branding, im Bereich Recruiting, auch noch mit der Interimsmanagement-Erfahrung. Haben Sie so 2, 3 Tipps, Hacks, wie man so schön sagt, für gutes Employer Branding, vielleicht sogar in Verbindung mit gesunder Arbeit oder aber aus Ihrem eigenen Erfahrungsschatz? Was sind so drei richtig gute Tipps?
Also wenn man jetzt rein auf das Recruiting geht, also ich glaube, da verrate ich kein Geheimnis, wenn ich sage, die drei besten Recruiting-Kanäle sind immer noch Online-Anzeigen, Active Sourcing und Referral-Programm, wobei das ist altbekannt, aber wenig Firmen nutzen es wirklich aktiv. Ich hab Kunden, die fast 50% ihrer Recruitments über Mitarbeiterempfehlungen machen. Ich meine, die belohnen das natürlich mit entsprechend hohen Summen, aber es funktioniert. Und ich meine, dann gebe ich es lieber meinem eigenen Mitarbeiter, bevor ich einen teuren Headhunter bezahle. Aber eines möchte ich hinzufügen, und das wird aus meiner Sicht so gut wie in allen Unternehmen vergessen oder sehr stark vernachlässigt. Die Firmen haben tolle Ideen, die haben tolle Konditionen für die Mitarbeiter, aber sie reden zu wenig.
Ja, es ist Wahnsinn.
Pressearbeit, für mich ist Pressearbeit ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor dabei für das Employer Branding. Und gerade wenn wir jetzt auch wieder auf unser Gesundheitsthema da zurückgehen, ich meine, wenn ich ein Produkt, wenn ich jetzt auf Produktseite bin und ich vermarkte ein neues Produkt, dann nehme ich mir teure Werbeagenturen und drehe kostspielige Filme und lass mir da tolle Aktionen einfallen. Über jetzt auf der Mitarbeiterseite, da macht keiner Werbung. Da spricht keiner drüber. Also für mich ist es immer, wenn ich in Unternehmen komme und dort irgendwie befristet ja eben das Recruiting aufbaue oder übernehme oder restrukturiere, das ist für mich einer der A- und O-Punkte, wirklich drüber zu reden, was machen wir Tolles, wie ist unsere Firmenphilosophie, was haben wir für Karrieremöglichkeiten, für Modelle, wie ist unser Miteinander, wie gehen wir miteinander um, ja. Das muss kommen, also das fängt ja, Kommunikation fängt ja schon da an, wie ich meine Stellenausschreibung mache. Wenn ich im kompletten Unternehmen per Du bin, diese Duzkultur habe, dann brauche ich auch nicht bei der Stellenausschreibung die Kandidaten siezen. Und ich hatte in einem Unternehmen diese Diskussion, ja, verkraulen wir uns damit vielleicht Kandidaten, wo wir dann am Ende aber ganz klar gesagt haben, wer sich daran stört, der passt auch nicht in unser Unternehmen.
Sehr gut, genau so, ja. Also vielen Dank, da waren jetzt nochmal richtig wichtige Sachen dabei. Ich versuche es zusammenzufassen. Also erstens, die erfolgsversprechenden und auch erfolgsbekannten Kanäle nutzen. Zweitens, gutes Marketing nach außen beginnt innen. Also wirklich die Mitarbeiter zu Botschaftern machen, auch Werbung für die eigene Sache bei den Mitarbeitenden machen und sie als, jetzt mal ganz fies gesagt, als Konsumzielgruppe auch wirklich mal verstehen. Ich kann das aus meiner eigenen Sicht sagen. Ich bin der Meinung, Gesundheit muss man verkaufen, weil wir wollen ja, dass möglichst viel davon konsumiert wird. Also das ist endlich mal was, von dem man ganz, ganz viel zu sich nehmen kann, wenn man möchte. Ja? Und dann drittens, und das finde ich super toll, was Sie gesagt haben, nämlich ehrlich sein, transparent sein, authentisch sein, und das auch nach außen spielen und dann auch wissen, mag er noch so eine tolle Vita haben, er oder sie wird nicht zu uns passen. Und da haben wir ein paar Grundsätze, die passen tatsächlich auch zu vielen Teilen ins Thema gesunde Arbeit rein. Was ich sagen kann, es hat mir echt viel Spaß gemacht, ich habe ein bisschen was gelernt, war auch super. Freue mich total, wenn wir in Kontakt bleiben. Vielleicht noch, und sag jetzt vor allen Dingen erstmal eins, Entschuldigung. Danke, danke für die Zeit, danke für die vielen Informationen, für das Mitdenken, fürs Sprechen. Die Sonne scheint Ihnen ins Gesicht, ja, und das passt auch. Das passt auch, es ist ein sonniges Gespräch gewesen. Deswegen, trotzdem, wenn es jetzt Zuhörer gibt, die sagen, wow, fand ich cool, würde ich gerne mehr zu wissen. Wie erreicht man Sie am besten, wie findet man Sie am besten, Frau Henschel?
Am besten entweder über Xing oder LinkedIn oder über meine Homepage www.sabine-henschel.de.
Wunderbar, perfekt.
Ganz lieben Dank auch für die Einladung.
Genau, dann vielen Dank, einen tollen Tag, eine tolle Woche und hoffentlich ein tolleres 2021 als 2020. Also, vielen Dank nochmal. Tschüss.
Klar, danke, tschüss.
Schön, dass Sie auch bei dieser Folge wieder dabei waren. Für mehr Informationen gehen Sie auf unsere Website unter www.my-move.de. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.